Ja, dann möchte ich euch alle begrüßen zum heutigen Bibelabend. Wir wollen heute weitermachen mit der Serie von Grace to You über die Seligpreisungen bzw. die Bergpredigt. Dazu wollen wir aufschlagen in Matthäus 5. Matthäus 5, Vers 3. Matthäus 5, Vers 3, da heißt es: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Mit diesem Vers wollen wir uns heute näher beschäftigen. Diese Aussage ist sehr grundlegend und sehr notwendig, das richtig zu verstehen. Die Aussage bedeutet nicht geistlich irgendwie verarmt oder Mangel an Begeisterung. Oder es bedeutet auch nicht träge oder ruhig oder passiv. Das heißt es überhaupt nicht. Einer, der geistlich arm ist, ist einer, der ohne jeglichen Sinn der Selbstgenügsamkeit. Er ist geistlich bankrott. Um dies zu veranschaulichen, schlagen wir auf in Lukas 18. Lukas 18, hier möchte ich den Abschnitt ab Vers 9 vorlesen. Lukas 18, Vers 9 sagt der Herr Jesus: Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Es hingen zwei Männer hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also wir sehen schon in dem einleitenden Vers, er sagt zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Hier sehen wir genau das Gegenteil von geistlich arm zu sein. Das sind geistliche Stolze, also geistlich Stolze. Auf der anderen Seite, in Vers 13, der Zöllner, das ist wie ein Bettler und der war wirklich geistlich arm. Er war in seinen eigenen Augen gering. Er wagt nicht, seine Augen zu erheben, zum Himmel, zu Gott zu erheben. Er ist ängstlich, schlägt sich an die Brust und sagt: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und welche Diagnose gibt Jesus ihm? Was ist die Antwort? Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Hier sehen wir, hier trifft diese Aussage zu: Selig sind die geistlich Armen. Und hier müssen wir gut hinhören und klarer wie hier werden wir es nie hören. Es ist der Zerbrochene, der Zerknirschte. Es heißt, glückselig sind die Bettler. Glückselig sind die, deren Geist bettelarm ist. Glückselig sind die geistlich Leeren, die in einer Ecke stehen und nach Gott rufen und um Gnade bitten. Dies sind die Glückseligen. Warum? Weil es die einzigen sind, die wirkliche Quelle des Glücks anzapfen. Das sind die einzigen, die jemals Gott kennen werden, die jemals Gottes Glückseligkeit kennen werden. Ihrer ist das Reich, und das finden wir nicht nur in der Bergpredigt, sondern auch Jakobus sagt es so. Dazu wollen wir aufschlagen in Jakobus 4. Jakobus 4, Vers 10. Da heißt es, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Hier sehen wir, er wird euch erhöhen, wenn wir demütig zum Herrn kommen. Und diese Armut hier ist nicht eine Armut, gegen die der Wille rebelliert, wo man seinen eigenen Willen eigentlich, wo der Wille eigentlich was anderes möchte, sondern das ist eine Armut, in der der Wille sich beugt in tiefer Abhängigkeit und Unterwerfung. Und es ist zu fürchten, dass das nicht gerade eine beliebte Lehre in der heutigen Christenheit ist. In der heutigen Christenheit werden Berühmtheiten und Experten und Superstars hochgehoben und reiche, berühmte Christen. Aber die Glückseligkeit ist für die Demütigen. Wir möchten uns jetzt ein paar Beispiele anschauen aus der Bibel. Zum Beispiel den Gideon in Richter 6, Vers 15. Der Gideon wurde sich auch seiner Unzulänglichkeit bewusst. In Richter 6, Vers 15. Da sagt er, der Gideon, er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Er fragt sich, wie kann ich der Richtige sein? Meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Aber der Herr sagt zu ihm in Vers 12 bereits, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Oder in Vers 16, der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Also das Entscheidende ist, weil der Herr mit ihm ist. Er sagt, weil ich mit dir sein will. Das heißt, wer ist der tapferste Held? Der Mann, der weiß, dass er in sich selber unfähig ist. Eine ähnliche Gesinnung sehen wir auch bei Mose. Gott möchte von Mose, dass er sein Volk führt. Aber Mose war sehr verzweifelt und er dachte, er ist unwürdig für diese Aufgabe. Und er war sich so schrecklich, so fürchterlich seiner Unfähigkeit und seiner Unzulänglichkeit bewusst, dass Gott ihn gebraucht hat. Oder auch das Herz von David sehen wir in 2. Samuel 7. In Vers 18 sagt der David, wer bin ich, Herr, du mein Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Ja, David fragt sich, wer ist er schon, dass er ihn so weit gebracht hat. Und das ist alles aufgrund von Gottes Gnade geschehen. Oder wir sehen auch im Neuen Testament ein Beispiel beim Petrus. Der Petrus ist ja einer, der von Natur aus sehr selbstsicher war oder so draufgängerisch war. Und in Lukas 5 lesen wir hier ein Zitat von Petrus. Lukas 5, Vers 8. Da sagt, als Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Genau, ihm ist also bewusst worden, wer Jesus ist. Und er ist sich selber bewusst worden, dass er Sünder ist, dass er sündhaftig ist und dass er vor ihm nicht bestehen kann, vor Gott. Deswegen gehe weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und diese Aussage oder diese Erkenntnis war der Anfang des Anfangs für Petrus. Das war ein sehr wichtiger Anfang für ihn. Oder auch der Apostel Paulus, der in seinem Fleisch nichts Gutes erkannte. In Philipper 3, Vers 7 lesen wir: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Der Paulus war der größte Sünder, er nennt sich den größten Sünder, er war ein Lästerer, er war ein Verfolger, aber alles, was er zuvor hatte, auch seine Abstammung als Pharisäer, wo er auf Fleisch hätte vertrauen können, das alles, sagt er selber, er achtet es für Dreck und erzählt es für Verlust. Er vertraute nicht auf Fleisch, sondern seine Kraft wurde in seiner Schwachheit mächtig. Als er erkannt hat, wie schwach er ist, wie geistlich arm er ist, wurde Gottes Kraft mächtig. Also wenn wir unsere Schwachheit zugeben, unsere Nichtigkeit, ist es nicht das Ende, sondern der Anfang. Das ist der erste Schritt, eine wichtige Grunderkenntnis, das ist der Anfang. Aber es wird auch das Schwerste sein, was wir jeweils tun werden. Wirklich das Schwerste. Jesus meint hier, das Erste, was wir sagen müssen oder erkennen müssen, ich kann nicht. Ich kann es nicht tun. Ich kann nicht. Das ist Armut im Geist. Arm im Geist, ohne Stolz, ohne Selbstsicherheit, ohne Selbstvertrauen. Man kann das auch mit einem Gefäß vergleichen. Um ein Gefäß füllen zu können, muss es erstmal leer sein. Das muss so sein, es muss leer sein. Und das ist der Weg, um zu leben. Nicht nur, um gerettet zu werden, muss man erkennen, man kann vor Gott nicht bestehen, man hat nichts vorzuweisen, sondern das ist auch der Weg, um zu leben, um vor ihm wohlgefällig zu leben. Und die Zusammenfassung dieser großen Wahrheit ist einfach gesagt. Das erste Prinzip der Bergpredigt ist eben, dass wir es nicht von selbst aus können. Du kannst es nicht von selbst aus tun. Hier gibt es einen neuen Lebensstil. Er gibt hier Anforderungen oder Anweisungen fürs Leben. Dieser Lebensstil verspricht uns ewiges Glück. Aber du kannst es nicht von dir selbst aus tun. Und dieser einzige Maßstab fürs Leben ist für die, die wissen, sie können es nicht tun. Diesen Grundsatz oder dieses Grundprinzip können wir auch sehen, als das Gesetz geoffenbart wurde am Sinai. Wenn wir darüber nachdenken, als Gott sein Gesetz geoffenbart hat am Berg Sinai, er hat gesagt, dass das Volk keine Götzen haben sollte, dass sie keinen Ehebruch treiben sollten, keinen Diebstahl, keinen Mord begeben sollten. Aber bereits während Mose auf dem Berg war und das Gesetz gegeben wurde, war das Volk unten am Berg und hatte bereits das Gesetz gebrochen. Gott hat Mose das Gesetz gegeben und Aaron hat sie in eine Orgie geführt. Zur gleichen Zeit, also unten am Fuß des Berges. Also haben wir schon hier ganz am Anfang die Tatsache, dass Gottes Maßstäbe nicht im Bereich der menschlichen Möglichkeiten liegen. Das ist auch hier eine wichtige Grunderkenntnis. Gottes Maßstäbe liegen nicht im Bereich der menschlichen Möglichkeiten. Und auch damals haben Leute aus Israel das erkannt. Sie haben auf sich selber geschaut und haben gesehen, dass sie Gottes Maßstäbe nicht einhalten. Also haben sie die Opfer gebracht, haben gefastet und sie kamen demütig und Gott in seiner süßen Gnade vergab ihnen. Also wenn jemand auch da das erkannt hat und wirklich demütig gekommen ist und in diesem Bewusstsein, dass er das Gesetz nicht halten kann, hat Gott ihnen vergeben. Also wenn sie es nicht nur äußerlich alles getan haben und befolgt haben, die Opfer gebracht haben, ohne dass das Herz dahinter steht, die, wo mit einem demütigen Herz eben das Opfer gebracht haben, denen wurde vergeben. Aber es waren andere. Auf der anderen Seite gab es welche, die dachten, sie könnten es tun und die haben sich ihrer Selbstgerechtigkeit gerühmt. Sie versuchten, das Gesetz zu tun, aber auch sie haben gemerkt, sie können es nicht ganz halten. Also haben sie das Gesetz etwas zurechtgestutzt, zurechtgeschnitzt und irgendwie vereinfacht. Deshalb haben die Rabbis Traditionen hinzugefügt. Sie richteten ihre eigenen Traditionen auf, weil die Traditionen einfacher zu halten waren als das Gesetz Gottes. So sind im Laufe der Zeit eben um die Tora herum die menschlichen Gesetze gewachsen, also die menschliche Tradition, das talmudische Gesetz, der jüdische Talmud, sind um die Tora herum aufgewachsen. Aber in Wirklichkeit ist dieses talmudische Gesetz nicht mehr als ein zurechtgestutzter Maßstab, damit die Menschen zumindest eine gewisse Befriedigung haben können und sich dran halten können. Die Rabbis sagen zwar, dass sie das Gesetz beschützen wollen, wird ja auch oft verglichen, dass sie um das Gesetz so einen Zaun gebaut haben, dass sie eigentlich das Gesetz beschützen wollten, dass es ja nicht gebrochen wird. Aber in Wirklichkeit, Tatsache ist, dass sie die Anforderungen herabgesetzt haben. Und als Jesus dann kam zu den Pharisäern, zum Beispiel den Juden, hat es bei ihnen ganz toll geklappt, in ihren Augen oder nach ihren äußerlichen Dingen. Aber sie haben in Wirklichkeit täglich das wahre Gesetz Gottes verletzt. Aber wir sehen, es gab manche Menschen, die haben wirklich gedacht, sie könnten das tun. Die Pharisäer haben sich gerühmt ihrer eigenen Gerechtigkeit. Aber in Wirklichkeit konnten sie es nicht. Sie haben das wahre Gesetz Gottes verletzt. Aber es gab die, auch damals gab es die, die erkannten, die haben Gott erkannt und wussten, dass sie nicht Gottes Maßstäbe einhalten können. Sie haben erkannt, wir können es nicht und brachten beständig und demütig die Opfer dar und bekannten das und Gott vergab ihnen. Und bei der Bergpredigt sehen wir genau das gleiche Prinzip. Wir sehen das Gesetz, dieser Maßstab, den er verkündet, die Art zu leben, aber du siehst gleichzeitig, ich kann es nicht. Und dann müssen wir mit unserem eigenen Versagen in Demut und Reue umgehen. Jesus sagte zum Beispiel, seid vollkommen, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Oder er sagte, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und an diesen Aussagen sehen wir schon, wir können es nicht halten. Wir können nicht vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Oder wir können aus uns raus, unsere eigene Gerechtigkeit kann die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertreffen. Und was hat er noch gesagt, wo die Pharisäer ermahnt oder rügt? Ihr habt die Traditionen der Menschen mit dem Gesetz Gottes vertauscht. Sie haben anstelle vom Gesetz Gottes ihre Traditionen gesetzt, aber das bringt nichts. Das Entscheidende ist, der ganze Zweck des Gesetzes und auch der ganze Zweck der Bergpredigt und also Zweck der Bergpredigt und des vom Sinai ist, uns zu zeigen, dass wir es nicht können. Die Bergpredigt war dazu da, ihnen zu zeigen, dass sie es nicht tun können, dass sie arm im Geist werden müssen, in totaler Abhängigkeit von Gott. Man kann diese Maßstäbe der Bergpredigt nicht einfach einem natürlichen Menschen geben, um danach zu leben. Aber ich denke, das ist das, was man in den Kirchen beobachten kann. Da wird ja das auch vorgelesen, die Bergpredigt ist ja allseits bekannt. Aber ich denke mal, die machen das was Ähnliches, wie die Juden gemacht haben. Sie beschneiden das und biegen das so zurecht, dass die Menschen denken, sie können es halten. Aber wenn sie es wirklich genau anschauen würden, was er hier sagt, wird ihnen bewusst werden, sie können es nicht halten. Also man kann einem natürlichen Menschen diese Maßstäbe nicht geben, er kann nicht danach leben. Also man kann auch die Bergpredigt nicht einem nicht wiedergeborenen Menschen predigen und von ihm erwarten, danach zu leben. Der Mensch braucht eine neue Natur. Und deshalb beginnt alles hier mit diesem Prinzip, mit der Armut im Geist. Jetzt stellen wir uns zwei Fragen. Warum beginnt der Herr Jesus mit diesem Prinzip, mit der geistlichen Armut? Weil es eben der Anfang ist. Das muss am Anfang stehen, die Demut, die Armut im Geist. Und was ist das Ergebnis? Was sagt er? Ihrer ist das Reich der Himmel. Was für eine wunderbare Aussage. Das ist nicht nur eine Ankündigung, oder das ist nicht nur ein Wunsch, sondern eine Ankündigung. Er sagt, ihrer und ihrer allein ist das Reich der Himmel. Wer hat Anteil am Reich der Himmel? Nur die geistlich Armen. Und es ist sehr spannend, wenn man das Verb anschaut, das hier verwendet wird. Das wird in der Gegenwartsform verwendet. Also ihrer oder mein oder unser ist, die Gegenwart wird hier verwendet, unser ist das Reich der Himmel. Und wir reden hier nicht nur über das tausendjährige Reich, das in Zukunft kommen wird. Das wird eines Tages so sein. Aber es ist auch jetzt schon. Es gibt ein zukünftiges tausendjähriges Reich, in welchem die Verheißungen des Reiches völlig erfüllt werden, völlig verwirklicht. Aber das Reich ist auch jetzt schon. Christus regiert auch jetzt schon. Diese Glückseligkeit, dieses Glück kann man auch jetzt schon haben. Das Reich der Himmel ist die Herrschaft Christi. Und diese hat zwar einen zukünftigen messianischen Aspekt, aber eben auch einen gegenwärtigen Aspekt. Wir sind auch jetzt schon ein Königreich von Priestern. Wir gehören jetzt zu Christus und wir sind auch jetzt schon Überwinder. In Epheser 2 wird auch was Wichtiges dazu gesagt. Nämlich, dass wir mitversetzt sind in die himmlischen Regionen. Wir sind Empfänger des überschwänglichen Reichtums seiner Gnade in Güte von jetzt, weiterhin und für immer. Das gilt jetzt und in Zukunft. Der Unterschied ist, wir haben die Gnade jetzt und wir haben die Herrlichkeit später. Die Herrlichkeit ist in Zukunft. Wir rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeit, aber die Gnade haben wir jetzt schon. Darin besteht das Reich. Und das ist eine gewaltige Wahrheit, wenn man sich das bewusst macht. Wenn wir uns fragen, wissen wir, was es ist, das Reich zu haben oder es zu besitzen? Was bedeutet dieses Wort besitzen? Du besitzt das Reich, es ist dein. Die Herrschaft Christi, die Regierung Christi. Und er füllt jedes Bedürfnis deines Herzens. Er füllt uns überaus reich mit Gnade, mit Barmherzigkeit, mit Stärke. Was immer im Reich vor uns liegt, in der Zukunft, er stellt jetzt in der Gegenwart alles bereit nach dem überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Er ist immer treu für uns und macht uns unaussprechlich froh. Wir sind geistlich reich. Wir haben alle geistlichen Segnungen in den himmlischen Regionen in Christus. Und das ist hier und das ist jetzt. Und eines Tages in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit noch viel mehr. Wenn also das Prinzip grundlegend ist und so wichtig, wenn es Demut und geistlichen Bankrott bedeutet, in gewissem Sinn totale Unfähigkeit, und man kann hier drüber nachdenken, es gibt wohl nichts, was widerlicher für Gottes Herz ist als geistlicher Hochmut. Das ist das Gegenteil, geistlicher Hochmut. Hier wird dieser ganze Sinn zerstört, dieses ganze Prinzip. Das ist das Schlimmste, wenn jemand denkt, er habe irgendein Recht in geistlichen Dingen, zum Beispiel aufgrund eines Amtes. Wir stehen hier vor zwei Fragen abschließend. Die erste Frage ist, wie werden wir geistlich arm? Also wenn wir dieses Prinzip jetzt sehen, fragen wir uns, wie werden wir geistlich arm? Wir verstehen, um was es hier geht, aber wie werden wir geistlich arm? Natürlich nicht, indem wir beginnen, jetzt versuchen, aus uns selbst raus das zu tun. Das war die Torheit des Mönchtums. Die Menschen haben gedacht, sie könnten geistlich arm werden, indem sie alles verkaufen, irgendeine Kutte anziehen und irgendwo in einem Kloster leben, ohne etwas zu besitzen, also eine gewisse Armut, aber das hat nichts mit geistlicher Armut zu tun. Sich dadurch selbst zu verleugnen, um etwas dafür zu bekommen. Nein, dadurch geht es nicht. Und übrigens geht es auch nicht dadurch, indem man auf sich selbst schaut und nicht, indem man auf andere Leute schaut. Also man könnte jetzt auf sich selber schauen, wie bin ich, wie kann ich mich verändern? Oder man könnte sich andere Leute so als Vorbild raussuchen und sagen, so wie der möchte ich sein. Aber wir sollten nicht versuchen, jemand anders zu finden, der den Maßstab für uns setzt. Es gibt nur einen Ort hinzuschauen, wenn man arm im Geist werden will, nämlich sich auf Gott zu konzentrieren. Das ist das Erste, auf Gott zu blicken, sein Wort zu lesen und ihm darin zu begegnen, auf Christus zu schauen, beständig auf Christus zu schauen. Wenn wir uns mit Jesus Christus beschäftigen, verlieren wir uns selbst. Lenken wir den Blick weg von uns selbst und auf ihn. Das heißt, wenn du wissen willst, wie man geistlich arm wird, schau auf Gott, nicht auf dich oder auf sonst jemand. Dann zweites Prinzip, lass das Fleisch aushungern, beziehungsweise oder zügle das Fleisch. Sogar christliche Werke dieser Generation nähren oft Stolz in vielen Fällen. Aber wir müssen Dinge suchen, die das Fleisch offenlegen, die das Fleisch zügeln. Dann drittens, wir können darum bitten, wir können den Herrn darum bitten, geistlich arm zu sein. Und es gibt ja etwas, es gibt eines, was ein Bettler immer tut, nämlich bitten. Das ist ein Bettler, bittet die ganze Zeit. Zum Beispiel wie dieser Zöllner bittet, Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Glückselig ist der Bettler in seinem Geist. Er ist derjenige, der das Reich Gottes besitzt. Also, warum beginnt Jesus damit? Weil es die Grundlage ist. Was versteht man darunter, geistlich bankrott zu sein und es zu wissen? Was ist die Folge? Du bekommst Anteil am Reich, hier und jetzt und für immer. Wie wird man geistlich arm? Schau auf Gott, zügle das Fleisch und bitte darum, ja bettle. Dann die nächste Frage, woher weiß ich, ob ich geistlich arm bin? Es ist ja wichtig, sich zu prüfen und Bestandsaufnahme zu machen. Woher weiß ich, ob ich geistlich arm bin? Dazu möchte ich 7 Prinzipien weitergeben. Erstens, du wirst von dir selbst entwöhnt werden. Dazu möchte ich einen Psalm aufschlagen, Psalm 131. Und zwar der Vers 2. Psalm 131, Vers 2. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Was für ein großartiger Gedanke. Die Seele ist beruhigt und gestillt. Also wie ein kleines Baby bei seiner Mutter gestillt ist und beruhigt ist. So verliert auch jemand, der geistlich arm ist, den Sinn für sich selber. Verliert den Sinn des Ich. Also er wird von sich selbst entwöhnt werden. Er wird im Herrn gestillt sein. Das Ich spielt immer weniger eine Rolle. Wenn jemand von sich selbst entwöhnt wurde, spielt das Ich immer weniger eine Rolle. Das Ich ist weg. Alles, was man denkt, ist Gott, seine Herrlichkeit, die anderen und ihre Bedürfnisse, aber das Ich ist weg. Also ich als perfekter Maßstab jetzt, gell, den man auch menschlich schwer erreichen kann. Aber das wäre das perfekte Zustand, das Ich ist weg. Man denkt nur noch an Gott, an seine Herrlichkeit, an die anderen und ihre Bedürfnisse, nicht an die eigenen. Dann zweitens, du bist versunken im Staunen über Christus. Du bist damit beschäftigt oder du wirst verwandelt, wie es in 2. Korinther 3,18 heißt, verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du wirst sagen, zeige mir den Herrn und seine Herrlichkeit. Ich werde zufrieden sein, wenn ich in deinem Bild erwache. Er wird sich danach sehnen, immer mehr verwandelt zu werden und immer mehr dem Herrn ähnlich zu werden. Dann drittens, wenn du geistlich arm bist, wirst du dich niemals über deine Situation beklagen. Niemals. Warum? Weil du sowieso nichts verdient hast, weil du nichts verdienst. Was hast du zu bringen? Sondern je tiefer du gehst, desto süßer die Gnade. Je tiefer wir runterkommen, desto süßer die Gnade. Je mehr man benötigt, desto mehr stellt er reichlich zur Verfügung. Wenn dir alles mangelt, bist du in einer Position, um alle Gnaden zu empfangen. Du siehst, es gibt keine Ablenkungen. Du wirst leiden, ohne zu murren, weil du nichts verdient hast. Und gleichzeitig wirst du seine Gnade suchen. Also woher weiß ich, dass ich geistlich arm bin? Wenn ich von mir selbst entwöhnt bin, wenn ich versunken bin im Staunen über Christus und wenn ich mich niemals über meine Situation beklage. Je tiefer ich komme, desto süßer die Gnade. Dann viertens, du wirst bei anderen nur die Vorzüge sehen und deine eigene Schwachheit. Der geistlich Arme, der einzig Demütige, ist der Einzige, der auf alle anderen aufschauen muss. Also wenn einer ganz unten ist, ganz demütig, muss er zu allen anderen aufschauen. Dann fünftens, du wirst viel Zeit im Gebet verbringen. Warum? Weil ein Bettler immer bettelt. Er klopft sehr oft an den Himmelstoren und er lässt nicht ab, es sei denn, er wird gesegnet. So wie der Jakob gesagt hat, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Also du willst wissen, ob du geistlich arm bist. Bist du von dir selbst entwöhnt? Bist du versunken im Staunen über Christus? Beklagst dich niemals, egal über welche Situation? Siehst nur die Vorzüge der anderen und nur deine eigene Schwachheit? Verbringst du viel Zeit um Gnade zu betteln? Dann sechstens, wenn du geistlich arm bist, nimmst du Christus nach seinen Bedingungen an, nicht nach den eigenen. Der stolze Sünder, der will Christus haben und sein Vergnügen. Er will Christus haben und seine Begierde. Er will Christus haben und seine Unmoral. Aber der geistlich Arme, der ist so verzweifelt, dass er alles aufgeben würde, um Christus zu gewinnen, Christus zu bekommen. Thomas Watson sagt, eine Burg, die lange belagert wurde und fast eingenommen wird, wird sich zu allen Bedingungen ergeben, um sein Leben zu retten. Also um ihr Leben zu retten. Also wenn eine Burg lange belagert wurde und weiß, sie hat eigentlich jetzt keine Chance mehr, jetzt wird sie bald eingenommen, wird sie alle Bedingungen annehmen, alle Friedensbedingungen, um zu überleben. Und ein Herz, das lange Christus widerstrebt hat, wenn Gott einmal die geistliche Armut bewirkt und es sich selbst verdammt sieht ohne Christus, wenn Gott am Wirken ist, wird er sagen, Herr, was willst du, was ich tun soll? Und er hat recht. Wer arm im Geist ist, nimmt Christus zu seinen Bedingungen an. Dann siebtens, wenn du geistlich arm bist, wirst du Gott preisen und ihm für seine Gnade danken. Wenn es irgendeine Charakteristik von jemand gibt, der geistlich arm ist, ist es eine unermessliche Dankbarkeit Gott gegenüber. Warum? Weil selbst die kleinste Sache, die du hast, ein Geschenk von ihm ist. Und so schreibt Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 14, und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Über alle Maßen groß wurde die Gnade. Die Gnade unseres Herrn. Also diejenigen, die geistlich arm sind, sind auch erfüllt mit Dank. Wie können wir, wenn wir denken, wie können wir jemals dem gerecht werden, was wir alles geschenkt bekommen haben? Dass die Gnade über alle Maßen groß ist, dann haben wir nur Grund zu danken. Also zusammenfassend, warum beginnen die Seligpreisungen mit dieser? Weil es die Grundlage ist. Was bedeutet es? Ein tiefer Sinn der geistlichen Hilflosigkeit, also geistliche Armut. Was ist die Folge? Anteil am Reich der Himmel in der Gegenwart. Und natürlich in der Zukunft. Wie werde ich geistlich arm? Schau auf Gott, zügle das Fleisch und bete. Wie kann ich erkennen, ob ich das erreicht habe, ob ich geistlich arm bin? Du bist von dir selbst entwöhnt, versunken im Staunen über Christus, beklagst dich niemals über Situationen, siehst nur die Vorzüge der anderen und nur deine eigene Schwachheit. Du wirst viel Zeit im Gebet verbringen, wirst Christus nach seinen Bedingungen annehmen und du wirst Gott für alles danken. Abschließend fasst ein Liedschreiber das für uns so zusammen. Also ich lese erst den englischen Text, weil das sich gut reimt. Nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Auf Deutsch übersetzt, also jetzt ohne dass sich's reimt. Nichts habe ich mit meinen Händen zu bringen. Ich klammere mich einfach nur ans Kreuz. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.